Zur 15. Sitzung des Ausschusses für Digitales und Staatsmodernisierung, zu unserer öffentlichen Anhörung heute. Ich darf zunächst um Verständnis bitten, dass wir etwas später starten müssen, weil wir gerade eben bei der Gedenkstunde noch waren im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Und deswegen verschiebt sich jetzt diese Anhörung etwas. Aber es sind von jeder Fraktion entsprechend Abgeordnete da, sodass wir auch starten können. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich begrüßen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sachverständigen natürlich ganz herzlich, die ich nachher auch namentlich noch erwähnen werde. Der einzige Tagesordnungspunkt dieser öffentlichen Anhörung ist der Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung 2023/2854 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung sowie zur Änderung der Verordnung und der entsprechenden Richtlinie und die Unterrichtung durch die Bundesregierung dazu. Also verkürzt geht es um den Data Act. Die Liste der Sachverständigen ist entsprechend auch in der Ausschussdrucksache wiedergegeben. Ich darf noch mal alle ganz herzlich dazu begrüßen und nicht nur Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch Vertreter des Ministeriums. Parlamentarischer Staatssekretär Thomas Jatzombek müsste gleich auch noch kommen. Herr Stammler vom BMDS ist schon da. Ich darf natürlich auch ganz herzlich, weil es sich ja um eine öffentliche Anhörung handelt und der Livestream auch läuft, darf ich alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal, aber auch an den Bildschirmen, also denjenigen, die virtuell zugeschaltet sind, darf ich ganz herzlich begrüßen und darf Ihnen danken für Ihr Interesse. Dann darf ich die Sachverständigen ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf namentlich erwähnen Herrn Professor Dr. David Bohmhardt von Aitawa Rechtsanwaltsgesellschaft MbH ist hier, Herr Bohmhardt, herzlich willkommen. Dann Herrn Dr. Michael Dose vom BDI, herzlich willkommen. Dann Florian Glatzner von der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Herr Glatzner. Dann Professor Dr. Boris Hollers von der HTW Dresden. Dann Herr Professor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Herr Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel von der Universität Bayreuth. Oliver Sübe, Vorstandsvorsitzender vom Verband der Internetwirtschaft e.V., Professor Dr. Herbert Zech, Direktor des Weizenbaum-Instituts, herzlich willkommen. Und dann durch den Ausschuss noch separat eingeladen, Herrn Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, und in Vertretung von Frau Professor Dr. Luisa Specht-Riemenschneider, Herrn Andreas Hartl von Datenschutz, also Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ablauf der Sitzung ist wie folgt. Die Sachverständigen werden zunächst gebeten, ein vierminütiges Eingangsstatement abzugeben. Dann gibt es zwei Debattenrunden für Fragen und Antworten in dieser jeweiligen Debattenrunde. Also bitte antworten Sie direkt auf die Fragen. Und die Abgeordneten können dann auch noch innerhalb des Zeitslots Rückfragen stellen. Die erste Runde geht 4 Minuten pro Fraktion und die zweite Runde dann 3 Minuten pro Fraktion. Und dann in der zweiten Runde geht es nach Größenverhältnis der Fraktionen. Noch der allgemeine Hinweis, dass schriftliche Stellungnahmen der Sachverständigen natürlich auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht wurden, für all diejenigen, die es noch mal nachlesen möchten. Und die Sachverständigen wurden natürlich darüber informiert, dass sie im Vorfeld ihrer mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme etwaige finanzielle Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Des Weiteren wird ein Wortprotokoll angefertigt. Und die Besucherinnen und Besucher möchte ich noch darauf hinweisen, dass das Anfertigen von Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Dann starten wir aber wirklich auch thematisch und wir beginnen mit den 4-minütigen Eingangsstatements unserer Sachverständigen. Und ich darf Herrn Professor Dr. David Bohmhardt beginnen.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, in der Praxis zeigt sich zunehmend, dass der Data Act nichts mit Innovation zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil. Unternehmen müssen enorme Aufwände betreiben, um den Data Act umzusetzen. Ja, und diese Aufwände betreiben statt statt Ressourcen für innovative Produkte zu verwenden, ja, werden große Teams von Fachkräften, die dringend benötigt werden, jetzt monatelang damit beschäftigt, rechtsdogmatische Fragen zur Auslegung von Data Compliance umzusetzen. Das sind Ressourcen, die jetzt dringend gebraucht werden. Und hier kommt das Durchführungsgesetz ins Spiel, das wir heute besprechen. Ja, was Unternehmen jetzt brauchen, sind verbindliche Guidelines, dass nicht jedes Unternehmen immer wieder das Rad neu erfinden muss, wenn es um die Auslegung des Data Act geht. Das heißt, wir brauchen jetzt schnellstmöglich aus praktischer Sicht eine Behörde, die mit Augenmaß tätig ist. Die Bundesnetzagentur, ja, die gilt als wirtschaftsnah, und das ist gut, aber reicht das? Ja, also ich meine, der Gesetzgeber kann einen Schritt weiter gehen und auch die Bundesnetzagentur dazu verpflichten, Praxisleitfäden zu schaffen, die dann verbindlich sind, die allgemein sind, an die sich die Rechtsanwender halten können. Ein Vorbild wäre zum Beispiel Artikel 56 AI Act, wo sowas auch vorgelebt wird mit verbindlichen Praxisleitfäden. In dem Fall vielleicht eine Abstimmung mit dem EDIP. Die offene Flanke des Durchführungsgesetzes, um das ganz klar zu benennen, als Elephant in the Room, ist das Datenzivilrecht. Ja, der Data Act, der basiert auf Vertragsbeziehungen und der muss vor allem vertraglich gedacht werden. Und das Durchführungsgesetz klammert diese ganze zivilrechtliche Thematik einfach komplett aus. Die kommt da nicht vor. Das ist aus zweierlei Gründen problematisch. Erstens verpasst der deutsche Gesetzgeber hier eine wichtige Chance, Klarheit zu schaffen, was das Datenzivilrecht angeht. Und das zweitens ist vor allem der Durchsetzungsfokus sollte auch im Zivilrecht liegen. Also primär sollte die Privatautonomie genutzt werden. Konflikte sollten in erster Linie vertraglich aufgelöst werden im Data Act. Und da kann natürlich die Bundesnetzagentur eine Rolle spielen, dabei sozusagen zu unterstützen. Aber der Fokus sollte auf dem Private Enforcement liegen, nicht auf dem Public Enforcement. Und das Durchführungsgesetz hat aber diesen Fokus auf der verwaltungsrechtlichen Durchsetzung und meines Erachtens schießt es auch weit übers Ziel hinaus, ist auch strenger als der Data Act das vorgibt. Der Data Act verlangt zum Beispiel eine eindeutige Festlegung von behördlichen Befugnissen. Das Durchführungsgesetz hat eine unspezifische Generalklausel, Zwangsgelder mit 500.000 Euro, 20-mal so hoch wie sozusagen der gesetzliche Normalfall im VWVG. Ganz ohne Not ist das Durchführungsgesetz an der Stelle sehr, sehr viel strenger. Zudem drohen Bußgelder zu fast allen Vorschriften. Ja, und das ist natürlich besonders problematisch, weil auf Tatbestandsebene, das ist das aus Unternehmenssicht das Problematische, auf Tatbestandsebene ist einfach oft unklar, wie der Data Act auszulegen ist. Und wenn das dann sozusagen auf Rechtsfolgenebene in der Höhe sanktioniert wird, die dann weit über das Gesetzesziel hinausschießt, ist das für Unternehmen, gerade KMU, existenzbedrohend. Ja, und da verlangt der Gesetzgeber, sowohl der EU-Gesetzgeber als auch natürlich der nationale Gesetzgeber, hier mehr Verbindlichkeit, als er selbst schafft. Das ist aus Unternehmenssicht sehr unbefriedigend. Vielleicht zuletzt noch ein kurzer Blick auf den Omnibus. Der Omnibus ist eine wichtige Chance, allerdings bislang wird es aus praktischer Sicht als rein kosmetisch wahrgenommen. Da müsste noch sehr, sehr viel mehr passieren. Aus Unternehmenssicht braucht man jetzt nicht noch die dritte Rückausnahme, sondern Unternehmen brauchen vor allem eins, Deregulierung.
Vielen Dank, Herr Professor Bomhardt. Als nächstes Herr Dr. Michael Dose vom BDI. Herr Dose, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank zunächst für die Einladung und die Möglichkeit, heute zum Data Act Durchführungsgesetz Stellung zu nehmen. Mein Name ist Michael Dose, ich bin im BDI zuständig für die Themenfelder Datenwirtschaft und Datenschutz. Erlauben Sie mir eingangs vielleicht auch ein paar Worte zum Data Act selbst. Mein Vorredner hat es schon ausgeführt, auch knapp 2,5 Jahre nach Abschluss der politischen Verhandlungen in Brüssel führt der Data Act in Unternehmen zu vielen offenen Fragen und großer Rechtsunsicherheit in der Anwendungspraxis. Es ist deshalb richtig, dass sich die EU-Kommission mit dem Digital-Omnibus den Verordnungstext in einem sehr frühzeitigen Stadium schon vornimmt, um beispielsweise im Bereich des Geschäftsgeheimnisschutzes weitergehen will, um den Rechtsrahmen zu vereinfachen und die verschiedenen Interessen besser auszutarieren. Genauso richtig und wichtig wie die laufende Debatte in Brüssel ist für die Industrie aber auch die Implementierung der Data Act-Vorgaben im nationalen Recht. Und damit komme ich zum Gegenstand der heutigen Anhörung. Um die neuen Vorgaben einzuhalten und die Chancen aus dem Data Act auch nutzen zu können, sind aus unserer Sicht zwei Dinge ganz zentral wichtig. Wir brauchen erstens klare behördliche Zuständigkeiten, um schnelle und kohärente Entscheidungen zu erhalten, und zweitens eine klare Fokussierung auf Ermöglichung statt auf Sanktionierung. Lassen Sie mich zu diesen beiden Kunden vielleicht kurz ausführen. Zunächst die klaren behördlichen Zuständigkeiten. Wir unterstützen ausdrücklich, dass die Bundesregierung im Regierungsentwurf die Bundesnetzagentur als die einzige zuständige Stelle benannt hat. Unternehmen wollen einen zentralen Ansprechpartner haben für Data Act-Vorfälle nach außen, genauso eine Behörde, die nach innen innerhalb der behördlichen Strukturen sozusagen koordiniert. Als BDI-Vertreter hört man das wahrscheinlich nicht so oft, aber die Bundesnetzagentur hat da wirklich auch ganz großartige Vorarbeiten geleistet in diesem Gap, der in der letzten Zeit sozusagen entstanden ist, seit die Verordnung jetzt in Kraft getreten ist. Und deshalb halten wir es für richtig, dass sie hier auch eingesetzt wird. Mit Blick auf das Durchführungsgesetz sehen allerdings auch wir die unbestimmten Abhilfemaßnahmen und das vorgesehene Zwangsgeld in § 7 des Entwurfs kritisch. Genauso richtig ist aus unserer Sicht die Sonderzuständigkeit der BFDI für Datenschutzfragen. Auch hier gilt, Unternehmen brauchen schnelle und verlässliche und einheitliche Entscheidungen, genau wie von der Bundesnetzagentur. Jetzt feiern wir heute alle den Europäischen Datenschutztag und lassen Sie mich das vielleicht noch mal zum Anlass nehmen, auf eine gewisse Diskrepanz auch in der Debatte um den Data Act zu führen. In Brüssel war diese Datenschutzdebatte relativ schnell beendet. Herr Bohm hat es eben schon aufgeführt. Wir haben Artikel 1 Absatz 5, der sagt, die DSGVO gilt unbeschadet des Data Acts und hat im Zweifelsfall Vorrang. Das war alles, was wir an datenschutzrechtlicher Diskussion sozusagen gesehen haben. In Deutschland habe ich eher das Gefühl, dass wir in den letzten zwei Jahren eher uns darüber Gedanken machen, wie wir die Datenschutzaufsicht in das DADG irgendwie strukturell vernünftig einbeziehen. Ich möchte deshalb betonen, gerade durch diese Nichtentscheidung des europäischen Gesetzgebers, das Verhältnis von Data Act und DSGVO zu regeln und die daraus entstehenden Rechtsunsicherheiten, halten wir es für richtig, dass man die Sonderzuständigkeit der BFDI macht, weil es der beste Weg ist, um sicherzustellen, dass eine schnelle und einheitliche Auslegung in Deutschland erfolgt, ohne dabei den Datenschutz an sich abzuschwächen. Ermöglichung statt Sanktionierung, ganz kurz. Wenn der Data Act sein Potenzial entfalten soll, dann brauchen wir mehr Guidance und nicht unbedingt das Damoklesschwert hoher Bußgelder. Wir finden es deshalb richtig, dass die Bundesregierung hier den Weg moderater Sanktionen im DADG führt und nur auf vorsätzliche Pflichtverletzungen abstellt. Meine Damen und Herren, der Data Act kann ein Hebel für Datennutzung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit sein. Mein Wunsch ist es, lassen Sie uns trotz des heutigen Europäischen Datenschutztags nicht nur über den Datenschutz reden, sondern den Fokus vielleicht darauf richten, wie wir eine starke Datenwirtschaft in Deutschland aufbauen können. Vielleicht mit der Zielsetzung, dass wir bald auch den ersten Europäischen Datenwirtschaftstag hier alle gemeinsam feiern können. Das wäre für uns ein wichtiges Anliegen. Das Durchführungsgesetz kann hier ein wesentlicher Schritt sein. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dose. Und als nächstes Florian Glatzner, Verbraucherzentrale Bundesverband. Herr Glatzner, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete. Ich bedanke mich erstmal für die Einladung und die Möglichkeit, hier die Perspektive des VZBV vorbringen zu können. Ich möchte mich in meinem Statement vor allem auf die vorgeschlagene Übertragung der Aufsicht auf die BFDI bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch nicht öffentlichen Stellen im Kontext des Data Act konzentrieren. Wir als VZBV vertreten grundsätzlich die Position, dass die Datenschutzaufsicht in Deutschland reformiert werden sollte. Denn auch wenn die DSK inzwischen substanzielle Verbesserungen erreicht hat, gibt es noch immer ineffiziente Verfahren und unklare Ansprechpartner. Das hilft weder den Verbraucherinnen noch Unternehmen. Dementsprechend hat sich ja auch die Bundesregierung, wie Sie wissen, in ihrem Koalitionsvertrag und in der föderalen Modernisierungsagenda auf eine Reform festgelegt. Aktuell werden dafür verschiedene Modelle diskutiert, die auf einem Spektrum zwischen der Beibehaltung des Status quo und einer vollständigen Zentralisierung der Aufsicht über den Bereich der Wirtschaft bei der BFDI bewegen. Ich möchte aber anmerken, dass etwa auch im Rahmen der kürzlichen Konsultation des BMI und BMWE nur ein kleiner Teil der Stakeholder aus der Wirtschaft sich für eine vollständige Zentralisierung ausgesprochen hat. Das zeigt, dass dieser Debatte der erforderliche Raum eingeräumt werden muss, um in aller Sorgfalt die bestmögliche Lösung im Interesse der Verbraucherinnen und der Wirtschaft zu finden. Der Vorschlag der Bundesregierung hier im DADG nimmt unseres Erachtens diese Debatte aber vorweg und trifft Vorfestlegungen und schafft Fakten, die in absehbarer Zeit nicht oder nur unter einem großen Aufwand für alle Beteiligten revidiert werden können. Wie wichtig eine sorgfältige Debatte wäre, zeigt sich auch daran, dass der Vorschlag rechtliche, aber auch vor allem praktische Fragen aufwirft, die dem erklärten Ziel, innovationsfreundliche und effiziente Aufsichtsprozesse zu schaffen, entgegenstehen. Auf die Fragen möchte ich kurz eingehen. Während etwa Artikel 37 Absatz 1 des Data Act den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung über die Aufsicht bei nicht personenbezogenen Daten durchaus Gestaltungsspielräume einräumt, sehen wir einen solchen Spielraum mit Blick auf personenbezogene Daten nicht. Artikel 37 Absatz 3 sieht diesbezüglich die identischen Aufsichtsbehörden vor, die auch für die Durchsetzung der DSGVO zuständig sind. Das ist auch nachvollziehbar, denn eine künstliche Trennung zwischen der Verarbeitung personenbezogener Daten nach der DSGVO und der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Data Act ist in der Praxis kaum möglich und wird alle Beteiligten vor große Probleme stellen. Diese Abgrenzungsfragen werden sich beispielsweise auch schon mit Blick auf ein einzelnes Datenübertragungsersuchen als schwierig erweisen. Handelt es sich jetzt hier in dem konkreten Fall beispielsweise um die Wahrnehmung des Rechts auf Datenportabilität nach Artikel 20 der DSGVO, was weiterhin in der Zuständigkeit der Landesdatenschutzaufsichtsbehörden liegen würde, oder um eine Übertragung nach dem Data Act in der Zuständigkeit der BFDI? Und diese Abgrenzung wird oft auch unmöglich sein, wenn man auch die sich auch Verarbeitung ansieht, die der Übertragung vor- oder nachgelagert sind. Daraus werden sich in vielen Anwendungsfällen Doppelzuständigkeiten und Widersprüche bei der Aufsicht ergeben, sowie bei der Durchsetzung und Beratung. Für Unternehmen und Verbraucherinnen wird zunehmend unklar, an wen sie sich für Unterstützung wenden können. Anstelle von Vereinfachung und Beschleunigung drohen also zusätzliche Komplexität, Rechtsunsicherheit und strukturelle Vollzugsdefizite zulasten einer effektiven und klaren Durchsetzung des Data Act und des Datenschutzes. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Glatzner. Als nächstes trägt vor Herr Professor Dr. Boris Hollers von der HTW Dresden. Herr Hollers, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Informatiker und ich möchte die Sache aus der Brille eines Ingenieurs betrachten, der ein Produkt entwickeln möchte und welche Auswirkungen das hat. Da gibt es erstmal die EU-Datenverordnung, die besteht aus 50 Artikeln, aus 71 Seiten, die sind ziemlich schwer zu verstehen. Und wer sich das alles durchliest, der ist wochenlang damit beschäftigt und in dieser Zeit kann er keine neuen Produkte entwickeln. Es kommen da auch sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe vor. Ich habe hier das alles mal durchgelesen und mir überlegt, ob denn meine Wärmepumpe ein vernetztes Produkt ist und ob ein Kabel, das zu einer Platine führt, ein geräteinterner Zugang ist. Und ich kann diese Fragen nicht beantworten. Und das heißt für den Ingenieur, dass er dann eine Rechtsberatung braucht. Das kostet auch erstmal Zeit und Geld und ist grundsätzlich nicht gut, denn der Bürger sollte eigentlich selbst verstehen, was der Staat von ihm will. Das Problem wird sein, der Anwalt kann die Fragen dann auch nicht beantworten. Der wird sagen, es gibt noch keinen Kommentar zur Datenverordnung, es gibt noch keine Rechtsprechung, das Gericht kann das so oder so entscheiden. Das heißt, da ist sehr viel Unsicherheit. Ja, und dann gibt es dieses Durchführungsgesetz. Da gibt es in Paragraf 15 35 Punkte mit Bußgeldvorschriften. Das fängt an mit 50.000 Euro. Dann gibt es da 100.000 Euro, 500.000 Euro, 5 Millionen Euro. Naja, und es ist ja klar, dass kein Ingenieur oder Entwickler seinen Kopf dafür hinhalten möchte, dass die Firma ein gigantisches Bußgeld zahlen muss, was womöglich die Existenz der Firma gefährdet. Na, was wird er also tun? Eine Möglichkeit, die er hat, ist, dass er das Produkt gar nicht erst auf den Markt bringt. Und damit ist dann das Gegenteil dessen erreicht, was mit diesem Gesetz eigentlich beabsichtigt ist. Und diese Gefahr ist nicht abstrakt. Wir hatten so etwas Ähnliches auch bei den Apple-Kopfhörern mit Übersetzungsfunktion. Die hat Apple auch erst nicht auf den Markt gebracht, weil sie Probleme hatten mit dem Digital Market Act. Was heißt das also für den Gesetzgeber? Das heißt zunächst einmal, dieses Durchsetzungsgesetz sollte deutlich vereinfacht werden. Es sollte die Frage gestellt werden, ob denn wirklich eine Behörde notwendig ist, um diese Bestimmung durchzusetzen, ob man das nicht auf dem Wege des Zivilrechts machen kann. Mindestens aber sollte man ein Moratorium für die Bußgelder anstreben, bis sich eine Rechtsprechung entwickelt hat, bis genügend Rechtssicherheit ist, bis die Entwickler und die Firmen wissen, was denn eigentlich von ihnen verlangt wird, von diesem Data Act. Nebenbei bemerkt, ist das wieder zusätzliche Bürokratie. Es soll eine Behörde wieder ordentlich wachsen. Und die Regierung hat uns eigentlich versprochen, die Bürokratie abzubauen. Was wir aber sehen, ist das Gegenteil. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Hollers. Als nächstes Professor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Herr Kugelmann, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen zu einem Gesetz, das eine Verordnung umsetzt oder durchführen will, die ein gutes Ziel hat, einen fairen Zugang, eine faire Datennutzung zu ermöglichen. Das verdient natürlich volle Unterstützung. Das Durchführungsgesetz soll hierzu die entsprechenden Behörden und Aufsichtsstrukturen schaffen, verfehlt dieses Ziel aber leider zu großen Teilen. Warum? Aus rechtlicher und aus praktischer Sicht stellen sich folgende Bedenken. Erstens, der Data Act selbst. Artikel 37 des Data Act wurde bereits angesprochen. Er hat einen Absatz 1, dort heißt es, eine Behörde benennen, das ist hier die Bundesnetzagentur. Er hat auch einen Absatz 3 zum Datenschutz und dort wird eigentlich aufgebaut auf die vorhandenen Strukturen. Es steht gerade in den Erwägungsgründen drin, keine zusätzlichen nationalen Anforderungen, die neu und schwierig sind, denn auch das wurde hinreichend deutlich, die Wirtschaft braucht Rechtssicherheit und Verlässlichkeit. Das ist unter uns gesagt, und wir sind ja nahezu unter uns, schon bei den europäischen Rechtsakten nicht ganz einfach. Man sollte also die Komplexität nicht im Rahmen von Durchführungsgesetzen noch erhöhen. Rechtlich haben wir also bei Artikel 37 Absatz 3 den deutlichen Drang dazu, dass der Data Act sagt, hier aufbauen auf den vorhandenen Strukturen, das heißt aufbauen auf den Zuständigkeiten der Landesdatenschutzbehörden für die Wirtschaft in ihrem Land. Das fordert dem Grunde nach auch die verfassungsrechtliche Ordnung des Föderalismus, die auch an anderer Stelle des Data Act etwas vernachlässigt wird. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme hier deutlich gemacht, dass auch er das so sieht. Föderale Ordnung heißt, dass zunächst die Länder für die Verwaltung zuständig sind. Auch im Bereich Data Act gibt es öffentliche Verwaltungen, die als Dateninhaber oder auch als Datenzugangsberechtigte tätig werden. Hier können eigentlich nur Landesbehörden zuständig sein. Dann ist es aber schlüssig, den Landesbehörden auch andere Zuständigkeiten zu erhalten. Das führt mich zum Punkt der Praxis. Der Praxis, das ist der entscheidende Punkt, eine Zersplitterung der Aufsichtsstrukturen dient niemandem. Statt Aufbauen auf Bewerten versucht der Gesetzentwurf eine Neustruktur und führt zu Abgrenzungsschwierigkeiten und möglicherweise zu Doppel- und Dreifachzuständigkeiten. Wir haben die Bundesnetzagentur als Anlaufpunkt. Wir haben dann nach dem Gesetzentwurf die BFDI, die aber nur Beurteilungsbeiträge macht, nicht abschließend entscheidet, also wieder zurück zur Bundesnetzagentur. Und wenn dann das Unternehmen die Daten endlich hat und nutzt, dann sind die Landesbehörden zuständig. Aus Sicht der Unternehmen, aus meiner Sicht, eine Komplexitätssteigerung. Datenzugang soll erleichtert werden, okay, aber Datennutzung doch letztlich auch. Die Behörden müssen doch dafür sorgen, dass die Wirtschaft mit den Sachen auch arbeiten kann. Das funktioniert am besten bei Behörden, die ihre Wirtschaft gut kennen. Deshalb ist es ja durchaus so, dass auch Landesunterschiede bestehen. Also in Rheinland-Pfalz habe ich nicht so ganz viele Reedereien. Da muss ich gar nicht so viel wissen. In Mecklenburg-Vorpommern ist es vielleicht ein bisschen weniger Biotechnologie. In den Ländern gibt es eben Erfahrungen, auch Dauerkontakte, auch Gespräche mit den vorhandenen Wirtschaftsunternehmen, mit den Verbänden. Darauf aufbauend gibt es aus meiner Sicht Sinn, auch die Behördenstruktur nicht zu erneuern. Letztlich ist es also in der Tat so, dass das Gesetz hier zusätzliche Anforderungen errichtet, die aus meiner Sicht in die falsche Richtung weisen. Es führt zu Strukturen, die neu und verändert sind und dadurch Komplexität steigern. Für die Behörden ist es gar nicht mal so schlimm, aber für die Wirtschaft ist es schlimm und auch für die Konsumenten und ihre Rechtsschutzerfordernisse. All diese Gründe sprechen dafür, die Zuständigkeit für den Datenschutz auch in diesem Kontext umfassend den Landesdatenschutzbehörden zuzuweisen. Vielen Dank.
Danke, Herr Kugelmann. Als nächstes trägt sein Eingangsstatement vor Herr Professor Dr. Schmidt-Kessel von der Universität Bayreuth. Bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten. Vielen Dank für die Einladung in den Ausschuss. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass vor dem Data Act Vertragspraxis und Datennutzungspraxis zahlreicher Anbieter vom dispositiven Recht des BGB in größerem Umfang abgewichen ist. Der Data Act liegt hingegen ziemlich klar auf der Linie des BGB und insofern verstehe ich Teile der Aufregung, was den zivilrechtlichen Teil angeht, nur begrenzt. Dass man in so einer Situation zum Verwaltungsenforcement greift, ist jedenfalls für eine Übergangsphase aus meiner Sicht eine gute Idee. Dabei begrüße ich die Zuständigkeit der BNetzA als der privatrechtlich erfahrensten Bundesbehörde. Das ist wichtig. Was aber genauso wichtig ist, es handelt sich nur um Privatrechtsdurchsetzung, nicht etwa um Regulierung. Die politischen Spielräume, die wir im Regulierungsrecht haben, sind deutlich weiter der Behörde. Hier haben wir eine reine Privatrechtsdurchsetzung, also eigene politische Konzepte sind da für die BNetzA meines Erachtens nicht umsetzbar. Privatrecht ist oder sollte kein Flickenteppich sein, vom Bayerischen Bierlieferungsvertrag vielleicht einmal abgesehen. Deswegen finde ich es auch sehr sinnvoll, datenschutzrechtlich zu versuchen, hier zu einer einheitlichen Zuständigkeit zu kommen, hier auf nicht öffentliche Stellen beschränkt. Das begrüße ich sehr. Es sollte allerdings die Zuständigkeit für die gesamten Rechtsverhältnisse bestehen und nicht nur für die Überwachung der Bestimmungen des Data Act selbst. Denn wir haben über Äquivalenzprinzip und Effektivitätsgebot, aber auch, und deswegen würde ich Ihnen in der Analyse teilweise widersprechen, über Artikel 4, die Absätze 13 und 14 Data Act, sehr weitreichende Vorgaben auch für die Datenverwertung und Datenverwendung, die sicher in den Aufsichtsbereich nach 37 DA fallen. Das kann man sicherer gestalten, indem man die gesamten Vertragsverhältnisse der Aufsicht der BNetzA unterwirft und damit eben auch der datenschutzrechtlichen Zuständigkeit der Bundesbeauftragten. Generell glaube ich, dass wir eine Leerstelle im Privatrecht haben, dass wir also mehr Privatrecht bräuchten, mehr privatrechtliche Klärung, wie Herr Kollege Bomm hat das schon gesagt hat. Von all dem würde ich eine wichtige Ausnahme machen. Wir haben einen Bereich des Data Act, der meines Erachtens im Durchführungsgesetz völlig zu kurz kommt und wo ich die BNetzA mit Verlaub nicht für besonders geeignet halte, die Durchsetzung übertragen zu bekommen. Das sind die genuinen Verwaltungstätigkeiten für Datenzugangsrechte aus Notsituationen in den Artikeln 14 folgende. Da brauchen wir meines Erachtens überhaupt keine zusätzlichen Behörden für die Artikel 14 folgenden, könnten wir einfach die bestehende Datenschutzaufsichtsstruktur auch mit der zusätzlichen Kompetenz der Durchsetzung des Data Act für die Artikel 14 folgende nutzen. Das wäre, glaube ich, mit Abstand das Effektivste. Bei der Gelegenheit möchte ich mal daran erinnern, dass wir sowas haben wie eine Rechtsprechungsstruktur, wo sich die obersten Bundesgerichte zusammenfinden müssen und Dinge gemeinsam klären müssen. Das wird hier in dem Data Act sehr häufig der Fall sein, dass der gemeinsame Senat der obersten Bundesgerichte angerufen werden wird müssen, weil wir diese Klärungen brauchen. Hier ist viel über Rechtsunsicherheit gesprochen worden. Das hat etwas damit zu tun, dass wir neue Geschäftsmodelle haben. Neue Geschäftsmodelle gehen per se mit Rechtssicherheit einher. Wenn Sie mich fragen nach einer zeitlichen Einordnung im Vergleich zur industriellen Revolution, sind wir im Moment regulatorisch ungefähr im Jahr 1840, also kurz nach Erfindung der Eisenbahn. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Wir werden noch Jahrzehnte brauchen, bis wir hier einigermaßen gesicherte Fälle haben. Deswegen der Appell, bußgeldrechtlich mit Augenmaß vorzugehen.
Vielen Dank, Herr Schmidt-Kessel. Als nächstes Oliver Süme vom Verband der Internetwirtschaft ECO. Bitte, Herr Süme.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, für die Einladung, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gäste. Lassen Sie mich ebenfalls mit ein paar allgemeinen Ausführungen zum Data Act beginnen. Grundsätzlich unterstützt die Internetwirtschaft natürlich die Idee hinter dem Data Act. Die Stärkung einer europäischen Datenwirtschaft ist ein wichtiges europapolitisches Ziel, was wir in der Praxis sehen. Und da kann ich nur das bestätigen, was einige Vorredner schon gesagt haben, ist im Moment eine ganz erhebliche Rechtsunsicherheit bei den Unternehmen, die im Moment mit Hochdruck daran arbeiten, hier Compliance herzustellen und die Vorgaben des Data Act umzusetzen. Viele Unternehmen haben das bis zum 12. September nicht geschafft, weil es sehr, sehr aufwendige Prozesse sind, die nicht nur rechtliche Fragestellungen beinhalten, sondern in vielen Fällen auch die Zuordnung von Daten zu bestimmten Datenkategorien, die Frage, ob gewisse Produkte Daten produzieren, die in die Datenkategorien des Data Act fallen. Und damit, wie gesagt, sind erhebliche Rechtsunsicherheiten verbunden. Und die Schnittstelle und die nicht gelöste Frage, wie da nun genau der Data Act mit der DSGVO zusammenspielt, der kommt noch on top. Und das alles ist für die Wirtschaft, nicht nur für die Internetwirtschaft, sondern auch darüber hinaus eine sehr, sehr schwierige Gemengelage. Nichtsdestotrotz muss der Data Act natürlich jetzt umgesetzt werden. Wir sind positiv, dass mit dem Digital Omnibus jetzt hier noch Anpassungen vorgenommen werden sollen. Darauf können wir nicht warten. Insofern ist der Gesetzentwurf für das Durchführungsgesetz jetzt richtig und findet grundsätzlich unsere Unterstützung, insbesondere weil er sehr weitgehend eigentlich eins zu eins den Data Act umsetzt. Ich möchte auch positiv hervorheben, die Entscheidung für eine einheitliche nationale Aufsicht und die Benennung der Bundesnetzagentur als zentrale zuständige Behörde. Das halten wir ebenfalls für einen absoluten wichtigen Schritt. Warum? Weil die Branche, weil die Wirtschaft darauf angewiesen ist, Rechtsklarheit zu bekommen. Wir brauchen Guidance, wir brauchen Richtlinien, wir brauchen klare Hilfe bei Auslegungsfragen, um eine bundeseinheitliche Umsetzung zu ermöglichen. Und deswegen glauben wir, dass tatsächlich die Bundesnetzagentur hier die richtige Stelle ist. Auch die explizite Benennung der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zur Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit dem Data Act halten wir für richtig. Auch das im Sinne einer einheitlichen Durchführung, einer klaren Zuständigkeit, das ist für die Branche extrem wichtig. Ich habe es bereits gesagt, je klarer die Zuständigkeiten, je kohärenter die Auslegung des Data Act, umso einfacher ist es für die Wirtschaft, damit auch in der Praxis umzugehen. Ein paar Fragezeichen möchte ich machen hinter die ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung der Bundesnetzagentur. Hier hat sich ja noch mal etwas verändert im Vergleich zu dem ursprünglichen Entwurf des Gesetzes. Und wenn Sie sich anschauen, wie komplex die Herausforderungen der unterschiedlichen Sektoren für die Umsetzung des Data Act sind, dann zeigt die Praxis, so wie wir sie im Moment aus Verbandssicht beurteilen können, dass unterschiedliche Sektoren hier ganz unterschiedliche Anforderungen haben und sich ganz unterschiedliche Rechtsfragen stellen, von der Aufzugsindustrie über Hörgerätehersteller bis zu Cloud-Service-Providern. Da gibt es Unmengen von branchenspezifischen Rechtsunsicherheiten und Fragen. Und ich glaube, die Bundesnetzagentur muss dafür erheblich Know-how aufbauen und auch eine Personaldecke aufbauen, die dabei unterstützen kann. Denn der Schwerpunkt muss, und auch da kann ich mich nur einigen Vorrednern anschließen, auf Guidance, auf Begleitung der Wirtschaft, auf Förderung liegen und nicht auf Enforcement und Bußgeldern. So viel erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Süme. Und es folgt Herr Prof. Dr. Zech vom Weizenbaum-Institut. Herr Zech, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordneten, danke für die Einladung und die Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich möchte 5 Punkte behandeln. Die Einordnung des Data Acts generell, die Aufsichtsstrukturen und Fragmentierungsrisiken im Datenschutz, den Schutz von Geschäftsgeheimnissen sowie Fragen der Sanktionskompetenzen und zuletzt auch die bereits angesprochenen Bußgeldregelungen. Zur Einordnung des Data Acts insgesamt. Der Regierungsentwurf behandelt den Data Act weiterhin primär als Teil des Digitalwirtschaftsrechts. Der Data Act ist jedoch gerade kein reines Marktregulierungsinstrument. Er erfasst auch zahlreiche Konstellationen jenseits klassischer Wirtschaftszusammenhänge, etwa verbraucherbezogene Zugangsrechte oder, es ist bereits erwähnt worden, staatliche Datenanforderungen in Ausnahmesituationen. In diesen Fällen stehen Datenschutz- und Grundrechtsabwägungen im Vordergrund. Das Durchführungsgesetz darf und soll wirtschaftsfreundlich sein, sollte aber nicht zu einer weiteren Fragmentierung der Datenschutzaufsicht führen. Das bringt mich zum zweiten Punkt, der Aufsichtsstruktur und dem Thema Fragmentierungsrisiken. Der Kabinettsbeschluss sieht die Bundesnetzagentur als federführende Behörde vor, während die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BFDI, bei personenbezogenen Daten eingebunden wird und ihre Prüfung verbindlich ist. Das Ziel einer einheitlichen Anwendung datenschutzrechtlicher Maßstäbe ist ausdrücklich zu begrüßen. Faktisch entsteht allerdings eine zusätzliche sektorale Datenschutzaufsicht auf Bundesebene. Gleichgelagerte Datenschutzfragen könnten damit je nach Bezug zum Data Act unterschiedlich beantwortet werden. Dennoch besitzt die BFDI ausgeprägte grundrechtliche Expertise, erhebliche Erfahrung mit wirtschaftsrelevanten Datenverarbeitungskonstellationen und agiert völlig unabhängig. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Datenschutzaufsicht in Deutschland föderal organisiert ist, das ist bereits angesprochen worden, und die Landesdatenschutzbehörden ihre Zuständigkeit reklamieren. Eine tragfähige Lösung liegt daher aus unserer Sicht nicht im Ausschluss, sondern in strukturierter Koordination. Eine stärkere Anknüpfung an die Datenschutzkonferenz, wie jetzt auch von der BFDI vorgeschlagen, würde zur Kohärenz beitragen. dass der Koalitionsvertrag, auch das ist bereits angesprochen worden, eine Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht vorsieht, zeigt, dass dieses Problem politisch erkannt ist. Ich komme zu den Geschäftsgeheimnissen. Positiv hervorheben möchte ich die Stärkung des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen. Die Streichung des Sofortvollzugs ist eine wichtige Korrektur, die den prozessualen Rechtsschutz stärkt. Konsequent ist es aber auf der anderen Seite auch, dass Verletzungen von Geschäftsgeheimnissen nicht in das Bußgeldregime einbezogen werden, wie im ursprünglichen Referentenentwurf, sondern privat durchgesetzt werden müssen. Zu den Sanktionskompetenzen, mein vierter Punkt. Hier schafft der Kabinettbeschluss mehr Klarheit, insbesondere durch die eindeutige Zuordnung der Zuständigkeit der BFDI nach Artikel 40 Absatz 4 Data Act. Diese vom Weizenbaum-Institut in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf empfohlene Klarstellung im Kabinettentwurf ist aus unserer Sicht begrüßenswert. Kritisch bleibt die objektive Zuständigkeit von zwei Bundesbehörden für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Hier wäre eine klarere Abgrenzung oder ein verbindlicher Koordinierungsmechanismus sinnvoll. Kurz ergänzend noch zur zivilrechtlichen Durchsetzung. Der Wegfall der Beiladung der Bundesnetzagentur in zivilrechtlichen Verfahren kann zu Inkonsistenzen in der Rechtsanwendung führen, ist aber aus Praktikabilitätsgründen nachvollziehbar. Letzter Punkt, Bußgeldregelungen. Ebenfalls zu begrüßen ist aus unserer Sicht die Änderung im Kabinettsbeschluss, wonach Bußgeldtatbestände nicht mehr bereits bei Fahrlässigkeit eingreifen. Angesichts der erheblichen und hier bereits mehrfach genannten Rechtsunsicherheiten, die mit einem neuen und komplexen Regulierungsinstrument wie dem Data Act einhergehen, ist diese Entscheidung sachgerecht. Zusammenfassend enthält der Kabinettbeschluss wichtige und begrüßenswerte Korrekturen. Zugleich bleiben die strukturellen Schwächen bestehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Zech. In nahezu jeder Stellungnahme ist die Bundesnetzagentur bereits erwähnt worden. Jetzt folgt der Präsident dieser. Herr Klaus Müller, bitte.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die freundliche Würdigung. Ich glaube, auch wirtschaftsnah war als Kompliment gemeint. Die Bundesnetzagentur soll nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung die zentrale Aufsichtsbehörde werden. Für uns bedeuten das vier Aufgaben, auch in entsprechender Reihenfolge. Tatsächlich als erstes die Unterstützung der Unternehmen bei der Umsetzung der Verordnung. Ja, als zweites auch die Durchsetzung der Vorgaben. Drittens eine Koordination mit den Behörden in Deutschland und vor allem Europa. Und natürlich auch ein umfassendes Monitoring der Datenwirtschaft in Deutschland. In Absprache mit dem BMDS hat die Bundesnetzagentur deshalb bereits letztes Jahr intensiv mit den Vorbereitungen begonnen. Wir wollten nicht warten, bis das Gesetz da ist, auch wenn das für eine Behörde immer so eine grenzwertige Geschichte ist, ohne gesetzliche Grundlage bereits zu agieren. Allerdings gilt seit dem 12. September die Verordnung. Insofern haben wir seit dem Zeitpunkt ein umfassendes Informationsangebot zum Data Act als Unterstützungsangebot veröffentlicht, um eben eine rechtssichere Umsetzung des Data Actes zu ermöglichen. Tatsächlich haben wir aus dem Markt dazu bisher ein sehr positives Feedback bekommen. Außerdem nutzt die Bundesnetzagentur das sogenannte Digital Cluster Bonn gemeinsam mit unseren Nachbarbehörden, um hier insbesondere mit der BFDI und dem Bundeskartellamt sich eng abzustimmen und für einen Austausch zwischen den nationalen Behörden zu sorgen. Wir besprechen uns auch schon seit längerem regelmäßig mit der EU-Kommission und weiteren voraussichtlich zuständigen europäischen Aufsichtsbehörden, um den Wunsch einer möglichst europaweit einheitlichen, ohne nationale Zusätze versehenden, kohärenten, einheitlichen Regulierungspraxis entsprechen zu können. Die Bundesnetzagentur möchte als digitale Aufsichtsbehörde einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der deutschen und europäischen Datenökonomie leisten. Dazu wollen wir die Marktakteure, auch heute hier anwesend, von Anfang an bestmöglich unterstützen. Neben dem schon erwähnten umfangreichen Informationsangebot planen wir bereits die Leitlinien. Also wir würden das auch ohne gesetzlichen Auftrag tun. Machen wir auf jeden Fall Auslegungshinweisen zu veröffentlichen, um Unklarheiten zu beseitigen und Investitions- und Rechtssicherheit für die Unternehmen zu fördern. Ziel ist es, mit der Umsetzung dazu beizutragen, dass Daten möglichst frei fließen können und ein Datenaustausch stärker als bisher florieren kann, weil eine innovationsfreundliche, unterstützende Aufsicht hier eine Chance für die Wirtschaft bedeutet. Gerade für KMU und Start-ups bietet der Data Act vielfältige Möglichkeiten, um an einer Datenwirtschaft teilzuhaben. KMU kommen hier vor allem als Datenempfänger in Betracht, die mit den erhaltenen Daten innovative digitale Dienste und Wertschöpfung entwickeln können. Das erhöht das Innovationspotenzial der Märkte dann wiederum zugunsten von Verbraucherinnen und Verbrauchern und anderen Unternehmen. Selbstverständlich müssen personenbezogene Daten sowie Geschäftsgeheimnisse und sicherheitsrelevante Daten von Unternehmen geschützt bleiben. Auch darauf wird die Bundesnetzagentur bei der Umsetzung des Data Actes achten. Für die Unternehmen sind außerdem die neuen Regelungen zum vereinfachten Wechsel ihres Cloud-Anbieters von hoher Bedeutung. Der Data Act gibt vor, dass Unternehmen innerhalb kurzer Fristen ihren Cloud-Anbieter wechseln können sollen und dass die dabei anfallenden Wechselentgelte schrittweise abgeschafft werden. Gerade in dem Bereich Login-Effekte aufzubrechen und die Angebotsvielfalt zu erhöhen, ist ein wichtiges Anliegen. In der Tat, der Data Act umfasst alle Branchen, Sektoren, von Automobil über Maschinenbau, von Landwirtschaft bis Gesundheitssektor bis hin zu privat genutzten Endgeräten. Die horizontalen Regelungen können entscheidend zu einer florierenden digitalen Wirtschaft in Deutschland und Europa beitragen. Um insbesondere eine innovationsfreundliche und marktnahe Umsetzung gewährleisten zu können, sind effiziente Aufsichtsstrukturen und eine adäquate Personalausstattung erforderlich. Natürlich wird die Bundesnetzagentur den Data Act so effizient und ressourcenschonend wie möglich umsetzen. Dazu gehört insbesondere der behördeninterne Einsatz von KI-Tools, um Anfragen und Beschwerden, soweit es geht, automatisiert zu bearbeiten. Als Aufsichtsbehörde für den Data Act möchten wir einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung der Digitalwirtschaft leisten und die digitale Zukunft in Deutschland und Europa proaktiv mitgestalten.
Vielen Dank, Herr Müller. Und abschließend spricht Andreas Hartl für die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Herr Hartl, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Kollegen Sachverständige, sehr geehrte Damen und Herren. Die DSGVO gilt auch für den Data Act. Bei Widersprüchen geht die DSGVO vor. Eine einfache Regel, aber die praktische Durchsetzung ist komplex. Das haben wir schon mehrfach gehört. Und deswegen ist eine gute Zusammenarbeit der Bundesnetzagentur mit der BFDI wichtig. Dafür schaffen wir jetzt auch schon die Voraussetzungen in Gesprächen. Und wir sind der Meinung, dass das Gesetz, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung eine gute Grundlage für eine möglichst einfache, klare und unbürokratische Durchsetzung schafft. Uns ist wichtig, die BFDI hat bei Datenschutz das letzte Wort. Das muss so sein. Und es ist gewährleistet. Meine Damen und Herren, die BFDI steht bereit. Wir haben unsere Prioritäten entsprechend gesetzt. Unser Leitbild ist, wir sind Ermöglicher von grundrechtssensibler Innovation. Wir setzen auf frühe Beratung. Wir haben im November Strukturen geändert, die Aufbauorganisation. Wir haben ein Beratungsreferat eingesetzt, was auch Strategic Foresights macht. Wir haben eine Dialogabteilung eingerichtet. Vorigen Montag startete unser Regulab und wir starten in etwa 2 Wochen einen ersten Call, um hier eben auch spürbar mit Innovatorinnen und Innovatoren unterstützend denen zu helfen, Dinge zu entwickeln. Wir werden zeitnah auch ein Referat Digitalrecht durch eigene Umpriorisierungen ausbringen. Wir tun alles, um hier schnell vorbereitet zu sein. Und natürlich auch werden wir mit den Landesdatenschutzbehörden bei DSGVO-Fällen zusammenarbeiten. Vielleicht eine Vorbemerkung, bevor ich noch mal kurz auf Kritikpunkte eingehe. Der EU-Rechtsrahmen, der Data Act, löst so oder so Koordinierungsbedarf aus. Entweder die BNetzA muss sich in Deutschland mit 18 Datenschutzbehörden koordinieren über die DSK oder die BFDI koordiniert sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der DSK, so wie wir es auch schon tun. Wir sind der Meinung, und haben auch gehört, dass Bundesminister Wildberger in der ersten Lesung ja auch gesagt hat, das ist ein erster Schritt. Auch dafür stehen wir bereit für weitere Schritte und haben auch von anderen Sachverständigen gehört, dass natürlich eine insgesamt geänderte Aufsichtsstruktur an der Stelle vielleicht auch Kritikpunkte nehmen würde. Für uns ist jedenfalls wichtig, die Koordinierung muss internalisiert werden. Sie darf nicht zulasten der Nutzenden und der Unternehmen gehen. Dafür brauchen wir schnell Klarheit. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Hartl, und ich darf allen Sachverständigen danken für Ihr Eingangsstatement. Wir steigen dann ein in die erste Debattenrunde. Ich darf noch mal darauf hinweisen, 4 Minuten Frage und Antwort innerhalb der 4 Minuten. Und in der ersten Runde beginnt für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Konrad Körner. Bitte.
Ja, herzlichen Dank auch von unserer Seite an alle Sachverständige. Wie gerade von Seiten der BFDI schon ausgeführt wurde, verweise ich auch noch mal darauf, dass wir ja auch in unserem Koalitionsvertrag mehrere Dinge verankert haben. Data Act, Data Governance Gesetz sind jetzt Umsetzungsfragen. Weitere Schritte sollen folgen. Erste Fragerunde vielleicht an Herrn Professor Bomhardt und Herrn Dr. Dose. Immer wieder angesprochen wurden jetzt die Bußgelder. Mit Blick auf den Bußgeldrahmen stelle ich fest, dass der BDI sagt, na, das ist noch verhältnismäßig, könnte ja auch an der Größe der Unternehmen im BDI liegen. Und Herr Professor Bomhardt, Sie waren da etwas zurückhaltender. Sind Sie der Auffassung, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der ja grundsätzlich auch im Ordnungswidrigkeitenrecht gilt, bei dem Bußgeldrahmen noch nicht ausreicht, um das quasi verhältnismäßig zu sanktionieren? Und was müssten wir tun, um das besser zu machen? Und Herr Dr. Dose, Herr Professor Bomhardt hat einen konkreten Maßnahmenkatalog vorgeschlagen bei den Ermittlungsbefugnissen weg von dieser Generalklausel. Was wären da aus Ihrer Sicht vielleicht auch konkrete Maßnahmen, die wir da reinschreiben sollten?
Vielen herzlichen Dank für die Frage. Also erstmal, die Bußgelder knüpfen ja an Ordnungswidrigkeiten und nahezu alle Tatbestände, fast alle Tatbestände des Data Act sind irgendwie als Ordnungswidrigkeit eingestuft. Ja, das geht aus praktischer Sicht sehr weit, weil auf der Tatbestandsseite schon sehr viele Pflichten unklar sind. Das heißt, eine erste Maßnahme wäre da, schon zu sagen, wieso muss es eigentlich für jeden Tatbestand ein Bußgeld geben? Das sieht der Data Act jedenfalls, kann man so lesen, nicht vor. Was heißt das konkret für den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz? Ich glaube, die Frage ist eine Frage der Bestimmtheit. Ja, das Gesetz muss klar sein, es muss bestimmt sein. Wir können das nicht alles abwälzen auf dem Ermessensspielraum, dann später kommt, sondern es muss von vornherein irgendwie feststehen. Und wir können nicht einem KMU drohen mit einem Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro, das ist einfach schlichtweg zu hoch, das ist zu unbestimmt und sehr schädlich.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Bin ich so verstehen? Ja. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ich kann dem nur beipflichten. Also im Grundsatz finden wir es richtig, dass erstmal ein moderater Sanktionsrahmen gesetzt wurde. In der DSGVO reden wir von 4% des Konzernumsatzes. Davon sind wir hier weit weg. Das ist auch richtig so, weil wir total davon überzeugt sind, dass das Damoklesschwert hohe Bußgelder nicht zu mehr Vertrauen in die Datenwirtschaft führt und auch nicht zu Innovationsfreude führen wird, sondern die Tendenz dann eher in die schon, Sie wurden schon mal angesprochen, eher zu Verteidigungsstrategien versuchen, dass die gerade auch die Unternehmensverantwortlichen anfangen, Wege zu suchen, sich zu enthaften. Und das ist alles Gift für Innovationen, die wir ja über den Data Act tatsächlich irgendwie entfachen wollen. Man kann über diesen Katalog jetzt tatsächlich im Einzelnen noch sprechen. Das ist ja auch schon angesprochen worden, dass viele Streitigkeiten im Data Act sicherlich über das Zivilgericht geregelt werden. Aber sozusagen die Grundlinie, die da von der Bundesregierung gewählt wird, ist aus unserer Sicht richtig. Was den Maßnahmenkatalog angeht für die Abhilfemaßnahmen, da bin ich auch bei Herrn Professor Bomhardt, dass wir hier eben eine Generalklausel haben, die sehr unbestimmt ist in Paragraph 7 und beispielsweise mit Verweis auf den AI Act, wo wir ja in Verbindung mit der Marktüberwachungsverordnung auch wirklich einen sehr, sehr konkreten Katalog haben, was die konkreten Maßnahmen sozusagen beinhalten, ist so ein Katalog natürlich für die Rechtsklarheit und die Rechtssicherheit auf jeden Fall dienlicher. Da macht Paragraph 7 Absatz 3 noch keinen Gebrauch von. Hier könnte noch nachgesteuert werden. Und wie gesagt, auch noch, weil es vorhin angesprochen wurde, das Zwangsgeld ist aus unserer Sicht auch nicht ersichtlich, warum das 20-fach höher sein soll als im Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Und insgesamt, wenn ich noch 10 Sekunden habe, vielleicht noch mal der Fokus soll nicht so sehr auf der Sanktionierung liegen. Wir brauchen Ermöglichungen. Und auch da ist es wichtig aus unserer Sicht, dass eine Behörde, wenn sie zuständig ist, sowohl BNetzA als auch BFDI, deutlich geeigneter sind, diese Guidance auch zu gewähren. Dankeschön.
Vielen Dank. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Professor Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und recht herzlichen Dank auch für die vielen interessanten und wichtigen Beiträge der Experten. Wir haben ja jetzt hier ein Gesetz zu beraten, das auf eine EU-Verordnung zurückgeht. Und eigentlich ist die EU-Verordnung schon in Kraft und wir können jetzt nur noch unsere nationalen Bestimmungen da anpassen. Und die Diskussion zeigt, glaube ich, dass es da noch sehr viel Bedarf gibt, den richtigen Weg zu finden. Ich möchte aber mich nicht lange bei der Vorrede aufhalten, sondern meine ersten Fragen an den Professor Hollas stellen. Herr Professor Hollas, Sie haben ja sehr eindrucksvoll geschildert, welche Auswirkungen dieser Prozess auf einen Programmierer hat. Mich würde mal interessieren, wie sehen Sie insbesondere die Auswirkungen jetzt auf kleinere oder Unternehmen oder Start-ups, die da, sagen wir mal, eine neue App konstruieren wollen? Wie wird dieser ganze Prozess die beeinflussen? Und zweitens, Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja nahegelegt, dass die Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, die diese Zuständigkeit erhalten sollten. Können Sie das noch mal näher begründen und vielleicht auch darauf eingehen, welche Konflikte da bestehen, wenn man hier verschiedene Zuständigkeiten hat?
Ja, Vielen Dank. Also die KMU sind ja von der Datenverordnung ausgenommen. Da gibt es ja eine gewisse Grenze. Aber das muss natürlich das Unternehmen auch erstmal herausfinden und dazu eben diesen ganzen Data Act durchlesen oder sich eine Rechtsberatung nehmen. Und wie ich schon sagte, die Gefahr besteht, dass Produkte nicht auf den Markt gebracht werden oder dass Produkte eben erst verzögert auf den Markt gebracht werden, zumindest auf den EU-Markt. Und wir wollen ja eigentlich Innovation fördern und nicht behindern. Und da sehe ich eben das Problem, dass wir hier eher Innovation behindern. Ja, zu der zweiten Frage. Ich sehe es als problematisch, dass die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde benannt wird. Denn wie auch andere Vorredner schon sagten, gibt es viele Aspekte, wo sowohl der Datenschutz reinspielt, als auch andere Aspekte. Und das hieße, dass es dazu Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Behörden kommen kann. Und es kann dazu führen, dass dann ein Unternehmen sich mit mehreren Unternehmen, mit mehreren Behörden befassen muss. Das sehe ich als problematisch an. Ich denke auch, dass es besser ist, die Kompetenz grundsätzlich an die Landesdatenschutzbehörden zu geben, weil auch die Erfahrung zeigt, dass kleine Behörden schneller arbeiten als große Behörden. Und die sind auch näher dran an den Unternehmen als eine große Behörde, die da fern in Berlin sitzt. Aber das große Problem ist, ich sehe das Risiko der Kompetenzstreitigkeiten, wenn es um Sachverhalte geht, wo auch der Datenschutz eine Rolle spielt.
Gut, danke. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Bomhardt. Sie hatten ja eine generelle Kritik geübt. Ich habe das so verstanden, dass Sie generell in Frage stellen, ob man für die meisten Prozesse diesen Data Act überhaupt braucht oder ob man da auch andere Regelungen finden kann. Können Sie darauf noch mal kurz eingehen?
Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, geht es Ihnen um den Data Act selbst. Der Data Act ist ja erstmal auf EU-Ebene, baut auf so einer Hypothese auf, dass man die Datenwirtschaft fördern müsste über Regulierung. Das ist eine Hypothese, die aus meiner Sicht, dafür gibt es keine Evidenz. Die Datenwirtschaft meiner Sicht funktioniert auch ohne so eine starke Regulierung. Deshalb kann man sicherlich auf der EU-Ebene die Frage stellen, rechtspolitisch, ob man sowas wie den Data Act braucht.
Als nächstes für die SPD-Fraktion Frau Dr. Caroline Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Wir haben jetzt viel gehört zu dem Thema Zuständigkeit und gerade eben auch Zentralisierung per personenbezogenen Daten bei der BFDI. Mich würde interessieren, Herr Professor Zech, Sie haben das ja auch in Ihrem Eingangsstatement schon entsprechend bewertet, wo Sie am Schluss haben Sie gesagt, es gibt aber noch strukturelle Schwächen, mit Blick auf diese strukturellen Schwächen, was Sie da noch für Empfehlungen für uns haben und vielleicht auch hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen BFDI und BNetz A, was Sie da vielleicht auch uns zu sagen haben.
Genau, also es geht konkret um die Zusammenarbeit zwischen BFDI und BNetz A. Was uns aufgefallen ist, dass zwar die Bundesnetzagentur gebunden ist an die Entscheidung der BFDI, aber die Aufgreiffrage, also ob die BFDI überhaupt gefragt werden muss, ist die Entscheidung der BFDI nicht bindend. Das heißt, da könnte man überlegen, ob man das noch entsprechend vorsieht, dass sozusagen schon für diese Eingangsfrage die Entscheidung der BFDI bindend ist, verbunden mit entsprechenden Mechanismen oder Verfahrensabläufen und auch Fristen, dass das zeitgemäß passieren könnte.
Hinsichtlich des gerade erwähnten von Herrn Professor Hollers genannten Kritik, dass die Behörde in Bonn dann vielleicht zu weit weg wäre von einem regionalen Unternehmen, oder eben auch bei Klagen von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht mehr beim örtlichen Verwaltungsgericht, sondern eben beim VG Köln dann vorgehen müssten, würde mich die Einschätzung von Herrn Süme interessieren für den wirtschaftlichen Bereich und von Herrn Glatzner für die Kundinnen und Kunden.
Also ich kann zunächst nur noch mal unterstreichen, dass ich generell die Benennung der Bundesnetzagentur für richtig halte. Ich glaube, das ist die Behörde, wo es richtig aufgehoben ist. Was konkrete Unterstützung, Beschwerdeverfahren und Ähnliches anbelangt, glaube ich, spielt überhaupt gar keine Rolle, wo die lokal angesiedelt ist. Das passiert heute sowohl, was Bürger angeht, als insbesondere auch die Unternehmen auf digitalen Wege. Es gibt ein Portal, es wird digitale Wege geben, sowohl die Guidance auszuspielen, die wir uns erwarten, in die eine Richtung, aber auch Anfragen von Bürgern, Unternehmen an die Behörde über Portale, über E-Mail, über digitale Wege. Das sollte in 2026 kein Problem sein.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also es wird für die Verbraucher, denke ich, komplizierter, denn bisher haben wir ihnen beigebracht, sozusagen sich bei Datenschutzfragen an ihre Landesdatenschutzaufsicht zu wenden. Für Verbraucher wird es häufig schwierig einzuschätzen sein, um was für einen Vorfall oder was für eine Frage es sich jetzt handelt. Handelt es sich hier um DSGVO, handelt es sich um den Data Act? Und insofern wird es dann erst mal komplizierter. Natürlich ist dann letztendlich die Frage, Hauptsache es funktioniert, ja, also wenn dann die Abstimmung zwischen den Behörden läuft, ist das ein Schritt vorwärts. Aber wie ich eben sagte, meines Erachtens ist diese gesamte Debatte um die Aufsichtsstruktur, die sollte aus einem Guss geführt werden, nicht unterschiedliches Stückwerk in verschiedenen Durchführungsrechtsakten beispielsweise, um dann zu schauen, was ist denn hier die beste Lösung, die eben alle Seiten sozusagen einen Schritt vorwärts bringt und nicht einfach mehr Komplexität schafft.
Okay. An Herrn Hartl dann noch eine Frage. Und zwar, Sie haben ja auch gerade gesagt, es macht mehr Sinn, wenn quasi die BFDI mit den 18 Landesdatenschutzbehörden dann entsprechend in medias res geht. Welche Unterstützung, weitere Unterstützung brauchen Sie dafür?
Also wir haben bereits innerhalb der DSK einen Unterarbeitskreis im Arbeitskreis Wirtschaft eingerichtet für diese Fragen. Es ging auf unsere Initiative zurück, unmittelbar nach Amtsantritt von Luisa Specht. Wir sind bereits dabei, auch dort uns vorzubereiten mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Ich würde auch sagen, dass der Erfüllungsaufwand, den wir angemeldet haben, fair ist. Damit würden wir locker starten können. Im Moment also kein weiterer Bedarf an der Stelle. Danke.
Gut. Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Dillschneider. Hinter Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für Ihre Ausführungen. Erlauben Sie mir eingangs die Bemerkung, dass ich die Sitzordnung sehr ungünstig finde, gerade als Opposition hinter den Sachverständigen zu sitzen. Aber das wird mich nicht davon abhalten, mit den Fragen zu starten, und zwar an Herrn Professor Dr. Kugelmann. Sie weisen auf Abgrenzungsprobleme zwischen den Datenzugangsansprüchen nach dem Data Act und den Auskunftsansprüchen nach der DSGVO. Wohin können Sie da praktische Beispiele nennen? Sie haben außerdem auf die Zersplitterung der Zuständigkeiten ja hingewiesen. Können Sie auch da noch mal praktische Beispiele nennen, wie die im Gesetzesentwurf vorgesehene Struktur zu höheren Belastungen für die Unternehmen führt, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen?
Ja, vielen Dank für die Fragen. Als Eingangsvorbemerkung vielleicht, es gibt nicht nur mehr Schwierigkeiten für die Unternehmen, sondern darauf wurde bereits hingewiesen, ja auch für die Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere geht es ja um so Mischdatensätze. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Smartwatch, da sind natürlich alle möglichen Daten drauf. Teilweise sind das personenbezogene, also wie hoch war mein Blutdruck beim Laufen. Teilweise sind sie eben auch technisch, also wie ist der Batteriestand. Und wenn der Bürger, die Bürgerin, der Verbraucher, die Verbraucherin dann fragt, an den Hersteller, was hast du denn an Daten? Ist ja die Frage, ist das jetzt ein Datenzugangsanspruch nach Data Act oder ist es ein Auskunftsanspruch nach DSGVO und wer beurteilt das? Und wenn es Streit darum gibt, wer es beurteilt, wer klärt den Streit? Das, wir haben auch in beim Rheinland-Pfalz zum Beispiel ein Unternehmen, das bei Diabetes Sonden vertreibt, dann sind da natürlich auch alle möglichen Mischdatensätze drauf, wo es dann auch darum gehen kann, wie ist der Batteriestand technisch oder eben Diabetes. Ich brauche die Daten, um sie meinem Arzt zu übermitteln. Beim Fragen, was hat der Arzt, ist der Landesbeauftragte, also ich zuständig. Bei Fragen Technik ist auf jeden Fall die Bundesnetzagentur zuständig. Wenn personenbezogene Daten drin sind, muss die Bundesnetzagentur, wenn sie denn möchte, weil tatsächlich sagt, ja, Pflicht gibt es nicht, die BFDI fragen, die eine andere Auffassung haben kann als die Bundesnetzagentur. Also es wird etwas komplizierter. Und diese komplexe Struktur würde mir um eins reduzieren, wenn man als Datenschutzansprechpartner nur die Landesbehörden hätte. Vielleicht auch noch mal zur Frage der regionalen Dinge. Ich würde widersprechen, dass alles digital supermäßig genauso läuft, wie man persönliche Gespräche führt. Unsere Erfahrung ist eine andere. Wir haben regelmäßig Strategiegespräche mit Unternehmen vor Ort. Und das ist unersetzbar, auch um Vertrauen aufzubauen zu den Behörden. Weil ich merke sehr wohl, dass erst ein gewisses Vertrauen auch in Offenheit bewirkt. Auch, was wir machen, ein Geschäftsmodell im Vorfeld schon mit denen zu besprechen. Auch in Rheinland-Pfalz haben wir ein Reallabor auch das erste Projekt schon laufen. Und es ist auch nicht so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden, die im Moment zuständig sind, nichts tun. Denn, so wie es Herr Müller für die Bundesnetzagentur sagt, es sind auch schon eine Reihe von Gesprächen gelaufen oder im Gange, zum Beispiel mit großen Automobilunternehmen, um zu klären, welche Daten sind denn personenbezogen, Datenschutz, und welche nicht. Da seid ihr freier und könnt mehr mitmachen. Das läuft ja alles schon, weil dort eben dauerhafte Gesprächskanäle vorhanden sind, die eben auch dazu genutzt sind, sodass da die Unternehmen schon eine gewisse, ja, Rechtssicherheit wäre zu viel, weil wir haben noch kein Durchführungsgesetz, aber einen gewissen Vorlauf haben, wie sie denn mit derartigen Dingen umgehen können. Und das würde wieder ausgehebelt, wenn sich die Struktur jetzt so ändern würde, wie es im Gesetzentwurf vorgesehen ist.
Vielen Dank. Und für die Linke, Frau Lemke, glaube ich.
Ja, vielen Dank. Es wurde jetzt schon sehr viel erzählt. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, auch deutlich zu machen, dass es ja nicht nur um die Unternehmensperspektive geht, sondern insbesondere auch die Perspektive von VerbraucherInnen, die ja auch möchten, dass sie ein Recht auf ihr Gerät haben und wissen, welche Daten dort erhoben werden und was mit diesen geschieht. Daher würde mich nochmal interessieren, es wurde jetzt ja schon viel darüber gesprochen, dass die Aufsichtsarchitektur gerade besonders schwierig ist bei personenbezogenen Daten und es Gefahren gibt von parallelen oder überschneidenden Aufsichtsverfahren bei unterschiedlichen Datenschutzbehörden. Daher würde mich nochmal die von Herrn Glatzner interessieren, können Sie vielleicht mal an einem Beispiel veranschaulichen, was das heißt und was wir auch daraus folgern können, was wir brauchen, um den Data Act auch durchzusetzen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erläutern. Stellen Sie sich vor, ein Medienbericht deckt ein massives Datenleck bei einer freien Kfz-Werkstatt auf und Kunde A bringt sein altes Auto, das ist nicht vernetzt, bringt das schon seit vielen Jahren in die Werkstatt. Und die Werkstatt bestätigt ihm dann auf Anfrage, ja, dein Datensatz ist betroffen und er wendet sich an seine zuständige Landesdatenschutzaufsicht und legt Beschwerde ein und die startet die Ermittlung. In diesem Fall dürfte es ja relativ klar sein, die Zuständigkeit wird auch weiterhin bei der Landesdatenschutzaufsicht liegen. Kunde B aber, der fährt ein modernes, vernetztes Auto. Und seine Daten wurden im Rahmen des Data Act von dem Fahrzeughersteller an die Werkstatt übertragen, damit diese das Auto besser reparieren kann. Auch er ist von dem Datenleck betroffen. Wer ist hier nun zuständig? Ist es die BFDI, weil die Datenübertragung auf Basis des Data Act erfolgte? Oder ist es auch immer noch die Landesdatenschutzbehörde, weil das eigentliche Datenleck ja nicht wirklich was mit dem Data Act zu tun hat? Und dann haben wir vielleicht noch Kunden C, der auch im Rahmen des Data Act seine Daten hat übermitteln lassen. Und als er bei der Werkstatt die Anfrage stellt, stellt er fest, oh, das sind ja Standortdaten drin, die vom Fahrzeughersteller übermittelt wurden an die Kfz-Werkstatt und von der verarbeitet wurden. Davon wusste ich ja gar nichts. Dem habe ich noch nie zugestimmt. Und auch er legt dann Beschwerde ein. Hier kann man jetzt vermutlich ausgehen, dass zumindest für die unzulässige Übermittlung der Daten die BFDI zuständig wäre. Aber dann auch hinsichtlich des darauffolgenden Datenlecks oder ist es da immer noch die Landesdatenschutzaufsicht? Also wer ermittelt hier und spricht möglicherweise datenschutzrechtlich Bußgelder aus? Und an dem Beispiel sieht man eben, dass für diesen Sachverhalt oder einem sehr ähnlichen Sachverhalt eben sowohl die Landesaufsichtsbehörden als auch eben die BFDI zuständig wäre. Hinzu kommt noch natürlich, das wurde ja auch schon angesprochen, die Landesdatenschutzbehörden weiterhin für den öffentlichen Bereich bei den Ländern zuständig sind und auch da könnte es Abgrenzungsfragen geben. Wenn man jetzt sagt, ja, die Behörden müssen sich dann besser abstimmen und Verfahren entwickeln, dann frage ich mich ein bisschen, wo der Fortschritt zum Status quo ist, außer dass jetzt noch Zuständigkeitsfragen hinzukommen. Und solche Probleme gibt es dann eben nicht nur bei der Durchsetzung, sondern beispielsweise auch bei der Beratung. Jedes Unternehmen, das vernetzte Geräte anbietet, die personenbezogene Daten verarbeiten, wird dann künftig zwei datenschutzrechtliche Ansprechpartner haben. Einmal die BFDI für alle Fragen, die mit dem vernetzten Gerät zusammenhängen und einmal die Landesdatenschutzaufsichtsbehörde für alle anderen Datenschutzfragen. Und das möglicherweise auch, wenn es vielleicht nie zu einer Datenübertragung nach dem Data Act kommt und die auch nicht beabsichtigt ist, sondern einfach nur, wenn sie theoretisch möglich ist. Ja, ich hoffe, ich kann das damit ein bisschen verdeutlichen.
Okay, gut. Dann können wir in die zweite Runde einsteigen. Jetzt nochmal der Hinweis. Jetzt in der zweiten Runde haben die Fraktionen jeweils 3 Minuten für Frage und Antwort. Und jetzt geht es dann nach dem Stärkeverhältnis in der Reihenfolge. Es beginnt die CDU-CSU. Und Herr Schulz, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Herren, herzlichen Dank für die bisherigen Antworten. Herr Dr. Dose, Sie haben davon gesprochen, dass heute Datenschutz zelebriert wird. Das ist ja die altbekannte Debatte, die wir auch in der Politik führen. Datenschutz hat sicherlich seine Berechtigung. Ich glaube, wir müssen verstärkt, insbesondere in den Zeiten, in denen wir leben, über Datensicherheit sprechen. Sie haben von Datenwirtschaft gesprochen. Dass man mit Daten wirtschaften kann und auch muss, ist im Jahr 2026 selbstverständlich. Das gilt insbesondere für alle KI-getriebenen Anwendungen. Und insofern will ich als zuständiger Berichterstatter natürlich auch den Data Act in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz bringen. Meine konkrete Frage an Sie, Herr Dr. Dose, ist dann deshalb auch, inwieweit Ihrer Einschätzung nach der Data Act, so wie wir ihn jetzt hier bisher diskutiert haben, wirklich, also realistischerweise den Zugang zu hochwertigen Trainings- und Nutzungsdaten für KI-Modelle bietet, insbesondere für KMU und Startups.
Ja, herzlichen Dank. KI-Act und Data-Act sind ja erstmal zwei parallele Verordnungen, die jetzt auch parallel sozusagen unabhängig voneinander verhandelt wurden. Und wo wir natürlich sehen, dass die Kongruenz an der einen oder anderen Stelle auch problematisch ist, während der Data-Act ja einen sehr, sehr starken Fokus auf Datenbereitstellungspflichten bei IoT-Produkten hat, um dort Analysedaten zu gewinnen, um Prozesse zu optimieren, Wartungstätigkeiten, Services zu generieren, hat die KI-Verordnung ja einen ganz anderen, sozusagen ganz anderen Fokus. Das heißt, das, was wir sehen und das, was wir in der, sozusagen auch von unseren Unternehmen immer hören, ist, dass wir das noch mehr verzahnt sehen müssen. Wenn wir jetzt nach Brüssel schauen auf die Entwicklung, die es dort gibt, da gibt es jetzt, ne, die Omnibus-Verfahren sind angesprochen worden. Wir haben einen AI-Omnibus, einen Data-Omnibus, wo es zu ersten Verbesserungen kommt. Es kommt noch ein Digital Fitness Check, der jetzt sozusagen vor der Tür steht und der genau diese Fragen sozusagen in den Blick nehmen muss. Wie passen diese ganzen Verordnungen, die wir jetzt bekommen haben, wie passt dieser ganze Regulierungsdschungel, den wir jetzt sozusagen in den letzten Jahren da gesehen haben, wie passt der zusammen? Und genau an den Stellen erarbeiten wir ja auch gerade konkrete Maßnahmen, wo wir da noch gegensteuern müssen, damit diese ganzen Verordnungen besser Hand in Hand gehen.
Fühlen Sie sich da industrieseitig mitgenommen bei dem, was in Brüssel derzeit passiert?
Also es wird besser, wenn ich das so sagen kann. Also ich hatte die letzten 4 Jahre, ehrlich gesagt, während der Verhandlungen zum Data Act häufig das Gefühl, dass da die Geschwindigkeit des Gesetzgebungsverfahrens nicht zum Sachstand der Debatten beiträgt. Nur um das mal zu verdeutlichen, wir haben vom Kommissionsentwurf bis zur politischen Einigung über den gesamten Data Act 17 Monate gebraucht. Das ist selbst für Brüssel, glaube ich, eine relativ große Geschwindigkeit mit Blick auf dem, was wir da gesehen haben. Die Omnibus-Pakete sind jetzt ein erster Schritt, um da sozusagen Verbesserungen zu erzielen. Und wir stellen fest, dass es da zumindest einen Shift im Mindset gibt.
Danke schön. Für die AfD-Fraktion nochmal Herr Professor Kaufmann.
Ja, danke. Wir haben ja jetzt die beiden Behörden hier sitzen, um die es immer geht, also Bundesnetzagentur und Bundesbeauftragter für Datenschutz. Vielleicht können Sie mir beide, Herr Müller und Herr Hacke, mal sagen, welchen Aufwand das bei Ihnen verursachen wird. Ich denke mal, Sie haben sich ja wahrscheinlich schon darüber Gedanken gemacht, also was kommt jetzt an Kosten und an Personalaufwand auf Sie zu, um dieses umzusetzen?
Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage und ich verweise auf den Gesetzentwurf, wo regelmäßig der Erfüllungsaufwand drin abgebildet wird. Sie haben gesehen, dass es dort Veränderungen gegeben hat, weil wir natürlich auch sehen, in welcher generellen Haushaltslage das Ganze stattfindet. Umso wichtiger ist der Evaluationshinweis des BMDS, der explizit sagt, wir sammeln damit jetzt Erfahrung, wenn wir merken, dass der Aufwand womöglich nicht richtig abgeschätzt worden ist, weil zum Beispiel Beratungs- und Unterstützungsleistungen darüber hinausgehen, weil wir mehr der Wirtschaft Verbraucher und Verbraucher leisten müssen, dann vertraue ich auf der Zusage, dass das vom Deutschen Bundestag evaluiert wird und entsprechend angepasst wird.
Ja, vielen Dank. Also bei uns sind die Aufwände relativ gering. Wir sind ja quasi in der Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur und würden uns rein auf die Datenschutzthemen konzentrieren. Gleichwohl denke ich, dass es gerade am Anfang wichtig ist, früh Klarheit zu schaffen. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Investition des Staates.
Na gut, ich hätte mir eigentlich da konkretere Angaben erhofft, aber gut, wenn das nicht lieferbar ist, dann frage ich jetzt nochmal den. Ja, ja, gut, aber Sie müssen ja, Sie wissen ja, dass das auf Sie zukommt und Sie müssen doch schon konkret das auch im Haushalt irgendwie abbilden. Aber gut, dann frage ich mal den Herrn Zeck vom Weizenbaum-Institut. Ich hoffe, dass ich da jetzt den richtigen frage, und zwar, welche Notwendigkeit sehen Sie, diesen ganzen Prozess dann zu evaluieren oder mit einer Evaluation zu flankieren, um dann auch in, sagen wir mal, ein paar Jahren sagen zu können, ob das der richtige Weg ist, der da gegangen wurde?
Eine Evaluation ist notwendig und ist ja auch vorgesehen. Das Interessante ist, was ja bereits Herr Dose angesprochen hat, dass wir darüber hinaus auch auf EU-Ebene die Mechanismen haben und die Diskussionen haben für mögliche Anpassungen. Also die Antwort ist ja, Evaluation ist wichtig.
Wer sollte dann für die Evaluation zuständig sein?
Also das kann oder das wird sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene erfolgen.
Gut, danke.
Gut, danke schön. Dann für die SPD Frau Wagner.
Nein,
Herr Mieves, bitte.
Alles klar, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Kugelmann. Der Data Act soll ja eigentlich kleine und mittelständische Unternehmen fördern, insbesondere was neue Geschäftsmodelle angeht. Allerdings wurde in der Diskussion jetzt schon mehrfach die Komplexität angesprochen, die daraus resultiert, dass Abstimmungsbedarf mit unterschiedlichen Behörden besteht. Wie ordnen Sie diese Komplexität ein, insbesondere in Bezug auf unsere MedTech-Unternehmen, von denen wir in Deutschland und gerade auch in Rheinland-Pfalz zahlreiche haben? Und welche Empfehlungen oder Hinweise haben Sie, wie wir es hinbekommen, dass die Handhabung praktikabel bleibt und möglichst unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht überfordert?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Empfehlung ist, möglichst zielgenau zuzuschneiden. Das kann man eben über Verbände machen, ich sage mal über Handelskammern, je nachdem, welchen Bereich wir haben, über Wirtschaftsverbände, die ja eigentlich die Struktur in einem Land oder einer Region besonders genau abbilden. Ich glaube, one fits all funktioniert hier nicht. Und deshalb ist aus meiner Sicht, es ist komplex. Also schon der Data Act in seinen materiellen Vorschriften ist hinreichend komplex. Und er ist ja nicht der einzige Rechtsakt auf europäischer Ebene. Im Gesundheitsbereich haben wir den European Health Data Act, der auch seine Schatten ja vorauswirft. Und da wird es sehr viel darum gehen, strategische Beratung zu machen und die zielgenau zuzuschneiden. Ich glaube, dass das in der Tat in Kooperation gehen kann von Behörden, auch in Kooperation gehen muss von Behörden. Denn ich glaube, wir alle versuchen uns ja als Ermöglicher zu verstehen. Das wäre in der Tat dann aus meiner Sicht sinnvoll, gemeinsame Papiere zu schreiben. Also eben zum Beispiel von der Bundesnetzagentur mit Datenschutzbehörden, noch besser europäisch, über den europäischen Binnenmarkt. Das ist allerdings anspruchsvoll. Aber der Europäische Datenschutzausschuss zum Beispiel versucht das ja bereits. Es gibt dort also im Europäischen Datenschutzausschuss mehrere vorgesehene Leitlinien, Interplay between, und dann eben DSGV und DSA, DSGV und DA, DSGV und DMA gemeinsam mit der Kommission. Das ist immer noch ein hohes Abstraktionsniveau, müssen wir uns nichts vormachen. Und natürlich wird eine Beratung nicht ausbleiben, aber kleine und mittlere Unternehmen können sich vielleicht manche Beratung nicht leisten und die sollen ja gerade nicht abgeschreckt werden. Und deshalb wären dann eben auch Reallabore nochmal ein Beispiel, wo man sagen könnte, okay, gerade im Gesundheitsbereich, wir haben so eins in Rheinland-Pfalz der Zeit, wo es darum geht, synthetische Daten, wie mache ich das möglichst einwandfrei, wie kann ich die gut nutzen, ohne dass ich Sorgen haben muss wegen des Datenschutzes. Und so versuchen wir dann vielleicht aus sozusagen diesen Richtungen die entsprechenden Unternehmen zu unterstützen.
Dankeschön. Und für Bündnis 90 Die Grünen nochmal Frau Dillschneider.
Vielen Dank auch nochmal an Professor Dr. Kugelmann. Das Ziel des Data Acts ist ja die Förderung des europäischen Binnenmarkts, haben Sie ja auch gerade schon angeschnitten, und insbesondere auch die Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Welche Folgen sehen Sie denn daraus, dass der Gesetzgeber von Artikel 37 abweicht, also die Zuständigkeit verschiebt, die ja eigentlich so vorgesehen ist, zugunsten der Datenschutzaufsichtsbehörden? Und welche konkreten Änderungen halten Sie für erforderlich, um den europäischen Binnenmarkt dahingehend zu stärken?
Ja, vielen Dank, Frau Tilschneider. Die Frage des europäischen Binnenmarktes ist ja nicht nur eine rechtliche, weil der Sinn des Binnenmarktes ist ja einheitlich harmonisierte Bedingungen für den freien und chancengleichen Wettbewerb zu schaffen. Das kann man natürlich erst mal über Recht versuchen, aber teilweise geht es auch um die Wahrnehmung. Wir sehen ja, dass manche Rechtsakte da sind, aber die Wahrnehmung und wie sie ankommen in der Wirtschaft und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist durchaus unterschiedlich. Und da hängt sie auch dran. Deshalb muss man da von vornherein sicherstellen, dass der Binnenmarkt nicht nur als Rechtsgemeinschaft funktioniert, was zwingend ist, sondern eben auch als Akzeptanzgemeinschaft. Und das geht dann, wenn die Leute was mit anfangen können, an wen sie sich wenden müssen. Und deshalb wäre aus meiner Sicht eben ein Beibehalten der zum Beispiel Struktur bei den Datenschutzaufsichtsbehörden, also hier bei den Landesbehörden, deshalb sinnvoll, damit eben da zumindest an der Front mal ein bisschen Ruhe herrscht und nicht erneut, wenn man den Unternehmen auch Steine statt Brot gibt, weil sie noch mit einer weiteren komplexen Struktur zurechtkommen müssen. Das heißt also, beim Binnenmarkt sehen wir eine europaweite Situation, dass ja europaweit in allen Ländern entsprechende Behörden geschaffen werden. Das heißt, grenzüberschreitend tätige Behörden stehen ja vor der Situation, sie haben dann ohnehin neue Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, wenn sie in 5 verschiedenen Mitgliedstaaten unterwegs sind. Und da sollte man versuchen, im Mitgliedstaat selbst möglichst komplikationsfrei zu agieren. Danke.
Dann würde ich eine weitere Frage an Herrn Süme vom ECO-Verband stellen. Das Ziel des Data Acts ist die Machtsymmetrie von großen Gatekeepern und zu kleinen KMU im Bereich der Datennutzung auszugleichen. Sie hatten es eben auch in Ihrem Eingangsstatement schon gesagt. Welche Kampagnen oder auch Schulungen und auch Unterstützung wünschen Sie sich denn konkret, um Unternehmen hier zu unterstützen, um diesem Ziel gerecht zu werden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sehen in der Praxis, und das habe ich in meinem Eingangsstatement, glaube ich, auch schon angesprochen, ganz unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Sektoren. Und das, glaube ich, eine große Herausforderung in der Praxis, dann eben auch einem zum Beispiel Medizinproduktehersteller, die Branche ist ja eben auch schon angesprochen worden, die Guidance und die Hilfe an die Hand zu geben, die er braucht, und einem anderen Unternehmen aus einer anderen Branche oder einem Cloud-Service-Provider das, was er braucht. Das sind völlig unterschiedliche Bedürfnisse, da stellen sich völlig unterschiedliche Rechtsfragen. Und deswegen ist die Guidance und die Rechtssicherheit für diese unterschiedlichen Unternehmen so wichtig.
Dankeschön. Als nächstes für die CDU-CSU, Herr Dr. Körner.
Ja, herzlichen Dank. Entschuldigung. Herr Professor Schmidt-Kessel, Sie haben zwei Dinge angesprochen, auf die ich noch mal eingehen will. Zum einen haben Sie angesprochen, dass was? Nein, alles gut. Okay. Kurze Verwirrung. Haben Sie angesprochen, dass es einen Bewusstseinswandel ein bisschen bei der BNetzA bräuchte, auch was das Thema jetzt hier eben keine Regulierung, sondern nur noch Public Enforcement von Privatrecht angeht. Gibt es aus Ihrer Sicht gesetzgeberische Maßnahmen, die diesen Bewusstseinswandel etwas flankieren könnten? Und die zweite Frage, Sie plädieren ja für eine Zuständigkeitserweiterung im Bereich des gesamten quasi Datenprivatrechts. Was hätte das denn konkret für Auswirkungen aus Ihrer Sicht und würde das nicht dann zu einer noch größeren Anzahl von Fällen kommen, die durch das Public Enforcement betroffen wären?
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Körner, für die Frage. Also zunächst kurz zu der Zuständigkeitserweiterung. Ja, ich glaube, das würde tatsächlich zu einer gewissen Erhöhung der Fälle kommen. Es würde aber viele der Fragen,
in den Konfliktlagen, die wir hier als Beispiele hatten, auflösen, wenn nämlich der Data Act keine eigene Regelung hat, sondern wir das erst aus den Regelungszwecken des Data Act ableiten müssen und aus dem nationalen Privatrecht. Und das, glaube ich, wäre hilfreich, wenn man die ganzen Vertragsverhältnisse, Rechtsverhältnisse dem unterwerfen würde. Also nur das Beispiel von Herrn Kollegen Kugelmann ist schlagend, wenn man diesen Auskunftsanspruch nach der DSGVO auch geltend macht. Wenn man das auf das ganze Rechtsverhältnis erstreckt, dann wäre eben klar, wir haben eine einheitliche datenschutzrechtliche Zuständigkeit oder Mitzuständigkeit mit der BNetzA. Damit hätten wir das Fall, genau den Fall vereinheitlicht. Man könnte das mit Auslegungsmühen jetzt schon machen, aber bis jetzt ist es eben nicht hinreichend klar, dass die Gesamtrechtsverhältnisse erfasst sind. Bewusstseinswandel bei der BNetzA. Ich glaube, dass die BNetzA bislang sehr klar gestalterisch tätig ist. Und das ist in den Privatisierungsfolgenmärkten, aus denen sie entstanden sind, auch völlig sinnvoll und richtig. Und dafür haben wir Regeln entwickelt. Aber hier geht es nicht um Geschmackgestaltung an den Stellen, sondern es geht um eine Durchsetzung. Und mir ist einfach wichtig, dass wir das auch schon im Gesetzgebungsverfahren festhalten, dass das von der Funktion her hier etwas anderes ist, Privatrechtsdurchsetzung nämlich.
Herzlichen Dank. Dann halten wir es fest. Ich würde dann gleich noch mal in der nächsten Runde, glaube ich, eine habe ich noch, Herr Professor Zech, eine Frage. Sie haben bei Ihnen ausgeführt, dass die Vereinheitlichung der Sanktionsbehörde sinnvoll ist. Würden Sie mit Blick auf 404 Data Act davon ausgehen, dass das überhaupt zulässig ist, was Sie da vorschlagen? Das
Nein, also nicht vereinheitlich, so wie es jetzt ist, macht Sinn. Man muss nur aufpassen, dass es aufeinander abgestimmt ist.
Dankeschön. Dann für die Linke, Frau Lemke.
Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Glatzner. Es wird ja teilweise das Argument aufgeführt, dass der BFDI bereits im Rahmen der Umsetzung des Digital Services Act zentrale Aufgaben zugewiesen wurden, die zuvor in den Zuständigkeiten der Landesdatenschutzbehörden lagen. Insofern sei es ja nur konsequent, nun weiter zu zentralisieren. Wie beurteilen Sie dieses Argument?
Ja, vielen Dank auch für die Frage. Also in der Linie von dem, was ich eben dargestellt habe, eine kohärente Struktur zu schaffen, habe ich bereits auch diese Kompetenzübertragung im Rahmen des DDG für problematisch erachtet. Allerdings muss man das sehen, die bezieht sich eben lediglich auf Plattformen und dort auf Werbung, die auf Profilbildung basiert und bei der sensitive Daten verwendet werden oder die sich an Minderjährige richtet. Das heißt, dass es sich hier sowohl was die Anzahl der betreffenden Unternehmen als auch hinsichtlich der fraglichen Datenverarbeitung um einen deutlich überschaubareren Anwendungsbereich handelt als das, worüber wir jetzt hier reden. Abgrenzungsprobleme ergeben sich auch da. Allerdings werden hier jetzt im DADG und wegen der Breite des Data Acts die Reichweite und Auswirkungen deutlich gravierender sein. Vom DADG, ich habe es ja schon gesagt, werden letztendlich alle Unternehmen betroffen, die im Kontext mit vernetzten Geräten irgendwie personenbezogene Daten verarbeiten. Und meines Erachtens zeigt dieses Argument aber dann vor allem sehr gut, dass mit solchen Entscheidungen für solche Gesetze, wie jetzt auch hier, Fakten geschaffen werden und dass jeder Schritt zu einer vollständigen Zentralisierung der Aufsicht auch dafür genutzt wird, weitere Schritte in dieser Richtung zu begründen. Und meines Erachtens versperrt man damit den Weg, tatsächlich tragfähige Lösungen zu finden. Wie ich es ja eben schon deutlich gemacht habe, selbst innerhalb der Wirtschaft gibt es überhaupt gar keine Einigkeit, welche Aufsichtsstruktur für alle Beteiligten denn tatsächlich am effizientesten wäre. Und wenn eben der erklärte Plan ohnehin ist, die Aufsichtsstruktur in Deutschland zu reformieren, dann doch lieber durchdacht und aus einem Guss statt übereilt als Stückwerk. Ich würde gerne dazu noch eine weitere Anmerkung machen. Und zwar beim Datenschutz handelt es sich um einen grundrechtssensiblen Bereich. Ja, daher ist es meines Erachtens nicht angemessen, die Frage der Aufsicht immer alleine aus Sicht der Wirtschaft zu betrachten. Auch zivilgesellschaftliche Akteure müssen in die Debatte breit einbezogen werden und den notwendigen Raum da haben. Und das ist meines Erachtens bisher noch nicht ausreichend passiert. Deswegen finde ich auch so weitreichende Änderungen an der Aufsichtsstruktur, ich sage mal, durch die Hintertür des DADG vorzunehmen, wie jetzt hier vorgeschlagen, finde ich deswegen auch aus demokratischen Gesichtspunkten für fragwürdig.
Dankeschön. Dann in der Reihenfolge als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Professor Kaufmann.
Ja, danke. Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor Hollas. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme einerseits die komplexe und teilweise unbestimmte Datenverordnung benannt, aber andererseits gibt es einen sehr detaillierten Katalog einzelner Ordnungswidrigkeitstatbestände mit zahlreichen Artikel- und satzgenauen Verweisen. Da stellen sich mir zwei Fragen. Erstens, welches Maß an Konfliktfällen, die dann möglicherweise auch vor Gericht gehen, erwarten Sie denn? Und zweitens, halten Sie denn die derzeitige Ausgestaltung des Bußgeldkatalogs für angemessen oder ist das überkomplex und erschwert die Compliance in der Praxis unnötig?
Ja, also die Ausgestaltung des Bußgeldkataloges ist ja noch recht offen und weit. Was ich als Problem sehe, ist, wie soll die Behörde entscheiden, welches Bußgeld jetzt konkret angemessen ist? Da gibt es ja einen sehr, sehr großen Rahmen und es gibt keinerlei Leitlinien in dem Durchführungsgesetz, welche Höhe des Bußgeldes jetzt angemessen ist. Da wäre es sinnvoller, wenn man dort auf den wirtschaftlichen Vorteil abzieht, den das Unternehmen wegen der Verletzung dieser Bestimmung erreicht. Und was war die erste Frage?
Welches Ausmaß an rechtlichen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen es
gibt? Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil das ja auch davon abhängt, wie die Rechtsprechung dazu aussieht. Also ich weiß, dass die Rechtsprechung zur Datenschutzgrundverordnung recht unerwartete Ergebnisse gezeigt hat. Beispielsweise möchten die Studenten von mir Kopien ihrer Prüfungsklausuren haben unter Verweis auf die Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es ein entsprechendes Urteil. Und so etwas ist auch zu befürchten, dass es das gibt bei diesem Data Act. Da ist noch gar nicht abzusehen, welche Folgen auf die Unternehmen da zukommen, was auch daran liegt, dass es da so viele unbestimmte Rechtsbegriffe gibt.
Danke. Eine Frage noch an Herrn Born. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein großes Unternehmen sich jetzt europaweit engagiert, also ein Produkt europaweit anbietet, müssen dann verschiedene Akteure da kontaktiert werden?
War die Frage an mich gerichtet?
Wollte ich eigentlich an den BDI stellen, die Frage.
Können Sie die Frage noch mal ganz kurz wiederholen?
Ja, wie sieht das für einen, sagen wir mal, Großkonzern aus, der ein Produkt europaweit anbietet? Müssen dann in verschiedenen EU-Ländern die Behörden vorher kontaktiert werden?
Nee, Sie müssen nicht die Behörden vorher kontaktieren. Da gibt es ja keine Notwendigkeit davor, das in der Verordnung zu machen. Das ist ja keine Marktüberwachungsbehörde, also dass Sie die Produkte erst auf den Markt bringen können, sondern die Überwachung erfolgt ex post. Von daher, die Verordnung an sich hat sicherlich ihre Tücken für große Konzerne, aber ich glaube, was die Durchführung angeht, sehe ich da keine großen Probleme.
Danke.
Gut, und als vorletzter Fragesteller für die CDU-CSU Dr. Konrad Körner.
Ja, herzlichen Dank. Einen Kommentar möchte ich kurz machen, Herr Glatzner. Also vor dem Hintergrund, dass dieses Gesetzgebungsverfahren ja sogar schon zweimal lief und wir hier eine Anhörung machen und ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren mit demokratisch schwierig durch die Hintertür zu sprechen, das weise ich mal kurz zurück. Frage an Herrn Schmidt-Kessel und Herrn Bomhard, Sie haben beide, ich sage mal, die offene Zivilrechtsflanke kritisiert. Wir haben ja in der Koalition noch einiges vor. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, welche Themen sollten denn beim Zivilrecht und Datenrecht aus Ihrer Sicht zuerst aufgegriffen werden? Sind es Vertragsangelegenheiten? Geht es da auch um besseres Private Enforcement? Und mit Blick auf den Omnibus, welche Änderungen erwarten Sie denn dann, die wir in unseren beiden Gesetzen dann durchführen müssen, auch in der Zukunft, wenn der Omnibus so durchgeht?
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Also die vordringlichste Frage ist aus praktischer Sicht vor allem die Durchsetzbarkeit von bestimmten Normen im DATAG, zum Beispiel dem Artikel 3 Absatz 1, weil der sich sozusagen massiv auf das Kaufrecht, auf das Gewährleistungsrecht im Kaufrecht auswirkt. Es ist nicht abschließend beantwortet durch den EU-Gesetzgeber. Da gibt es sozusagen nationalen Gestaltungsspielraum. Und da würde man der Praxis sehr helfen, da Klarheit zu schaffen. Ist es sozusagen privatrechtlich durchsetzbar oder nicht? Ähnliche Themen auch mit Artikel 25 Data Act, Artikel 13 Data Act. Da gibt es also sehr viele offene Fragen. Da konkret zu sagen, wie weit lässt sich das Ganze durchsetzen?
Ja, wenn wir, vielen Dank auch von meiner Seite für die Frage, wenn wir über, nach Guidance verlangen, glaube ich, hat das genau was mit dieser Privatrechtslehrstelle zu tun, weil einfach wir aus sinnvoller Zurückhaltung des Unionsgesetzgebers sagt, der regelt eben nur bestimmte Punkte und den ganzen Rest macht das mitgliedstaatliche Recht. Deswegen übrigens auch die Bitte, dann das Gesamtkonglomerat einer Verwaltungsbehörde zuzuweisen. Was müssten wir da regeln? Also zunächst einmal sieht der Data Act ja selber vor, dass bestimmte Konstellationen einen Vertrag zwischen dem Nutzer und dem Dateninhaber erfordern. Ich glaube, da wäre es sinnvoll, dafür entsprechende Regeln zu haben. Das ist 4 Absatz 13 und in 14 finden wir Ähnliches. Dann auch unter Gesichtspunkt künftiges Datengesetzbuch, was sich immer mehr abzeichnet, nicht nur datenschutzrechtlich, sondern auch datenwirtschafts- oder datenprivatrechtlich ist. Wir brauchen so etwas wie einen allgemeinen Zweckbindungsgrundsatz. Und zwar schuldrechtlich, nicht unbedingt nur datenschutzrechtlich. Wir haben immer wieder Fragen der Interessenwahrnehmung und wir bräuchten eine klare Zuordnung, wessen Interessen nimmt denn so ein Intermediär wie ein Dateninhaber wahr? Wir müssten fragen, wer eigentlich Rückgriffe, wie Rückgriffe funktionieren, die ein Verkäufer, David Bomhardt hat es angesprochen, möglicherweise aufgrund seiner Haftung nach dem Data Act dann gegen seine Vertragspartner, etwa den Dateninhaber, vornehmen muss. Und das Leistungsstörungsrecht insgesamt wäre auch daraufhin zu überprüfen, ob es passt. Entschuldigung für die Überziehung.
Dankeschön. Und abschließend für die SPD, Frau Wagner.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt öfter gehört über die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Neustrukturierung der Datenschutzaufsicht. Und deswegen wäre meine Frage an die Bundesregierung, wie denn der Stand dahingehend im Ministerium ist, wo Sie da gerade sind, was Sie da gerade diskutieren und wie der Zeitplan aussieht.
Ja, vielen Dank. Was wir hier gemacht haben als BMDS, ist ja tatsächlich nur die Regelung für den Bereich des Data Act vorzuschlagen, für die Datenschutzaufsicht insgesamt. Und die DSGVO ist das BMI zuständig, für das ich mich nur sehr eingeschränkt traue, hier zu sprechen. Aber es wurde vorhin ja auch schon erwähnt, da gibt es einen Prozess, da haben schon Anhörungen stattgefunden, Werkstattgespräche. Also das heißt, innerhalb des BMI ist der Prozess angestoßen, der natürlich innerhalb der gesamten Bundesregierung abgestimmt wird. Also das, was wir hier diskutieren, ist tatsächlich wirklich nur für den Bereich des Data Acts vorgesehen und gedacht.
Das war's. Prima. Dann sind wir am Ende auch dieser zweiten Debattenrunde angekommen. Dann darf ich mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen bedanken, dass sie sich heute die Zeit genommen haben und uns mit ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank dafür. Ich darf mich bedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Saal und auch am Bildschirm oder an den Bildschirmen und darf mich bei der Technik ganz herzlich bedanken, dass Sie möglich gemacht haben, dass wir der Öffentlichkeit auch die öffentliche Anhörung zur Verfügung stellen konnten, übertragen konnten. Ich darf auf die nächste Sitzung hinweisen, die direkt im Anschluss folgt, die 16. Sitzung, die öffentliche Anhörung zum Data Governance Gesetz findet jetzt direkt im Anschluss statt. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir haben zeitlich zwar etwas aufgeholt, allerdings sollten wir zügig auch fortfahren, weil wir dann im Anschluss ja noch eine Sitzung haben. Also bitte 5 Minuten Pause und dann wieder zurückkommen. Und ich sehe auch, der Wagen mit dem Kaffee steht auch bereit, wer sich versorgen möchte. Ganz herzlichen Dank. Die Sitzung ist hiermit geschlossen.
So. Hallo. Grüß.